Insights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing. Pinterest ist der geheime Traffic-Booster und verhilft dir zu mehr Website-Traffic, Umsatz und Markenbekanntheit. Hier erfährst du alles über unsere Insider-Tipps und News. Sei mit uns einen Schritt voraus und mach Pinterest zu deiner Social-Traffic-Quelle Nummer 1.
Bist du schon eine Zeit lang auf Pinterest aktiv und möchtest deinen Account auf das nächste Level bringen? Dann komm in unseren Scana Media Insider Club, der Nummer 1 Weiterbildungsort für Pinterest-Fortgeschrittene. Komm mit deinem Pinterest-Ziel jeden Monat mit neuen Fokusthemen und Insider-Tipps ein Stück näher, bekomm Antworten auf deine Fragen in den Q&A-Calls und tausche dich in unserer Community über Erfahrungen und Strategien aus. Diese Synergien sind unbezahlbar. Lust auf einen Sneak Peek? Dann klicke auf den Link in den Shownotes. Dort geben wir dir einen Einblick in unseren Mitgliederbereich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Pinsights Podcast. Mein Name ist Nathalie Stark und ich habe heute eine Interviewpartnerin und ein sehr spannendes Thema für dich mitgebracht. Und zwar geht es heute um das Thema Website-Optimierung für Pinterest. Es wird also ein wenig technisch und wir sprechen unter anderem über Rich Pins, Plugins, Widgets und wie und wo du das auf deiner Webseite dann integrieren kannst. Und dafür habe ich unsere Kollegin Olga Weiß eingeladen. Sie hilft selbstständigen Frauen dabei, Technik und Prozesse zu verstehen, sodass sie dann ihre Online-Produkte erfolgreich und auch mit Leichtigkeit verkaufen können und die Technikbarriere quasi durchbrochen wird. Und jetzt sage ich herzlich willkommen, liebe Olga.
Ja, vielen Dank, dass ich bei eurem Podcast mit dabei sein darf. Ich habe mich sehr, sehr über die Einladung gefreut und freue mich natürlich über das technische Thema, das da tatsächlich viele so ein bisschen in die Verzweiflung treibt oder Frustration, wie man möchte, ja.
Richtig, genau, oder beides.
Genau, oder beides.
Bevor wir mit den ganzen technischen Fragen starten, kannst du dich auch nochmal kurz selbst vorstellen, damit so unsere Hörer und Hörerinnen einen Überblick bekommen, technisch sozusagen, bei welchen technischen Hürden du hilfst, diese zu überwinden?
Sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin Olga und ich habe mich vor 2 Jahren selbstständig gemacht, komme ursprünglich aus dem E-Mail-Marketing-Bereich und habe aber dann sozusagen auf der Findung meines Themas für die Selbstständigkeit sehr schnell gemerkt, dass das Thema Technik und Tools im Online-Business sehr, sehr viele Frauen nicht so gerne machen, beziehungsweise sie da eigentlich so eine Hassliebe haben. Denn Fakt ist, wir brauchen unsere Tools und auch die Technik für ein Online-Business und wir kommen halt nicht drum herum, eine Webseite zu haben oder Pinterest Dinge einzubinden und da hantieren wir halt immer wieder mal mit irgendwelchen Tools und Technik rum und viele Frauen scheuen sich da so ein bisschen oder haben Probleme damit, ist nicht irgendwie der beste Freund der Technik und deswegen habe ich mich dann sozusagen dem Thema angenommen und möchte diese Hassliebe auflösen, diese Frustration und zeigen, dass Technik eigentlich ziemlich einfach ist, wenn man weiß, wie es geht, dass man davor gar keine Angst zu brauchen hat und dass es halt auch sehr großen Spaß machen kann, seine eigenen Landingpages zu bauen, seinen eigenen E-Mail-Marketing-Funnel oder eben die Pinterest-Pins einzubinden und die Webseite Pinterest-freundlich zu gestalten.
Ja, also das heißt, du bietest nicht nur an, die Frauen dabei zu unterstützen im Sinne von, dass du das für die übernimmst, sondern du hilfst ihnen wirklich, dass sie es auch selbst umsetzen können.
Genau, also Es geht bei mir tatsächlich darum, dass sie verstehen, wie die Prozesse konkret ablaufen, welcher Knopf für was zuständig ist und sie dann eben auch in der Lage sind, das alleine ohne meine Hilfe durchführen zu können. Wenn es irgendwo hakt, dann setze ich auch gerne mit um und unterstütze. Aber meine Idee und meine Mission ist tatsächlich, dass man so diese Angst davor verliert und dass die Frauen halt tatsächlich auch selber unabhängig von Drittanbietern sind. Denn es passiert oder mir begegnen halt echt sehr, sehr viele Frauen, die keine Ahnung haben, wo ihre Webseite gehostet ist, die keine Zugangsdaten zu ihrem Backend haben und die dann halt irgendwann mal, weil das so ein nerviges Thema ist, das Ganze komplett ausgelagert haben. Mhm. Der Drittanbieter, die Agentur nicht mehr existiert, sich nicht mehr meldet, wer auch immer das sozusagen betreut hat. Und dann stehen sie da und wissen halt gar nicht, wo was ist. Und das ist sozusagen halt auch ein Fokus von mir, dass die Frauen das halt selber lernen und dann in der Lage sind, das dann halt später auch auslagern zu können, wenn sie natürlich Lust dazu haben.
Ja, ja, super. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein ins Thema Website-Optimierung und wir fangen mal so mit den Basics an, also das, was wir immer unseren Kunden und Coaches sagen, was sie so mit als erstes erledigen sollen. Mhm. Und zwar geht es da los mit der Website-Verifizierung für Pinterest.
Genau.
Was bedeutet das genau? Was wird da gemacht?
Genau, also im Grunde heißt das Verifizieren nur, dass man die Richtigkeit bestätigt. Also Pinterest möchte wissen, dass wenn du dich da auf diesem Account angemeldet hast, dass du halt auch der Besitzer dieser Webseite bist. Und um das zu bestätigen, brauchst du sozusagen ein Stück Code oder irgendeine Handlung, die nur der Webseitenbesitzer durchführen kann. Und du kannst ja aktuell auf 3 verschiedene Möglichkeiten deine Website verifizieren. Einmal sozusagen den HTML, so einen kleinen HTML-Code-Schnipsel auf deine Webseite hinzufügen, dann eine Datei hochladen oder, was jetzt relativ neu ist, so ein TXT-Eintrag. Das ist so ein Zahlending, das muss man eigentlich gar nicht im Grunde genau verstehen, was es ist, aber das fügst du bei deinen DNS-Einstellungen von deinem Domain-Hoster hinzu. Das sind sozusagen die erste und die zweite Variante sind die einfachsten Varianten aus meiner Sicht. Und das letzte ist sozusagen noch am einfachsten, weil da muss man auch gar nichts mit dem Code machen, was ja auch sehr viele dann in Panik versetzt, wenn man sagt, hier fusch mal in dem eigenen Code rum. Und deswegen heißt es eigentlich nur, dass du einen Eintrag bei deiner Domain-Einstellung hinzufügen musst. TXT nennt sich das. Da gibt es auch zig Anleitungen, das kommt ein bisschen drauf an, bei welchem Domain-Hoster du halt da bist. Und dann fügst du das da hinzu und dann verifiziert das Pinterest und weiß, aha, du bist also der Webseitenbesitzer und da weiß er eben, dass du der legitimierte Nutzer bist, der dann halt auf dieser Domain dann auch finden kann und verlinken kann.
Mhm. Okay, und das Zweite, was wir dann immer empfehlen, ist, die Ridgepins schon mal verifizieren sozusagen oder zu aktivieren. Und wie aktiviert man denn Ridgepins? Und vielleicht auch nochmal für alle, die jetzt so ganz neu dabei sind, was sind eigentlich Ridgepins?
Also im Grunde sind Ridgepins die normalen Pins, die einfach mehr Informationen besitzen. Also man nennt diese weiteren Informationen oder diese Zusatzinformationen Metadaten. Das heißt, deine Pins werden mit Informationen aus deiner Website, aus deinem Blogartikel noch hinzugefüttert. Du bekommst dann zum Beispiel den Titel des Blogartikels mit reingeführt. Du erhältst eine erweiterte Beschreibung. Und die Rich Pins, die kannst du eben aktivieren, indem du einmal sozusagen dich für einen Rich Pin entscheidest. Also es gibt ja vier verschiedene, glaube ich, Arten von Rich Pins. Und da nutzt du, also es gibt dann so einen kleinen HTML-Schnipsel wieder, so einen kleinen Code, und den musst du sozusagen einmal hinterlegen auf deiner Webseite, und dann im zweiten Schritt müsstest du diese Ridgepins validieren. Das ist sozusagen dieser klassische Weg, den man geht, um sozusagen seine Ridgepins zu aktivieren. Und warum man das macht, ist einfach, damit Pinterest-Nutzer noch mehr Informationen von deinen organischen Pins sehen können und du dann mit deinen eigenen Pins nochmal etwas als Creator hervorstichst.
Okay, zu der Validierung, es gibt da ja einen Link, den werde ich auch hier unter der Podcast-Folge verlinken, wo man dann einfach nur die URL zum Beispiel von einem Blogartikel einfügt und dann auf Validieren klickt und dann passiert das automatisch. Das ist doch, aber dafür muss man ja keinen Code-Schnipsel einfügen.
Nee, das ist der zweite Step. Das ist sozusagen, wenn du diese Metadaten als Code hinterlegt hast, dann validierst du, ob du Ridgepins richtig hinterlegt hast. Und wenn du auf diesen Ridgepin-Validator die URL eingibst, dann zeigen da so grüne Häkchen. Das heißt, dann ist alles richtig. Genau. Ja. Und davor musst du eigentlich sozusagen entweder einen Code-Schnipsel hinterlegen oder was die einfache Variante ist, wenn du zum Beispiel das Plugin Yoast SEO nutzt, dass du dort in dem Bereich Social Media ist es, glaube ich, oder soziale Netzwerke, dass du die Open Graph Funktion aktivierst. Ja. Und dann hast du du das sozusagen, dann ist es automatisch. Aber wenn du jetzt nicht Yoast SEO nutzt, dann musst du sozusagen ein Code-Schnipsel einmalig auf einer Blogartikelseite hinterlegen.
Okay. Genau, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage, weil wir nämlich bisher immer mit dem Yoast SEO Plugin gearbeitet haben, wo man das ja dann anhakeln kann. Gibt es noch andere Plugins, jetzt zum Beispiel auch speziell für Artikel-Rich-Pins, wo man so die Metadaten dann hinzufügen kann, oder arbeitet man da eigentlich immer mit diesem?
Ja, also für Artikel weiß ich tatsächlich gar nicht. Also da kennt, also mir ist es geläufig, dass es nur Yoast SEO hat. Mhm. Ich selber nutze auch auf anderen Seiten auch sozusagen RankMath, was ja sozusagen eine gute Alternative zu Yoast SEO ist, aber die hat diese Funktion tatsächlich nicht, dieses Plugin. Also ich kenne tatsächlich nur Yoast SEO, der das hat.
Mhm. Okay, und muss man auf unterschiedliche Dinge achten, je nach Rich-Pin? Also es gibt ja Artikel-Rich-Pin und Produkt-Rich-Pin, Rezept-Rich-Pin. Also braucht man für manche Rich-Pins nochmal ein extra Plugin, wie zum Beispiel, es gibt ja Plugins für Rezept-Rich-Pins, ja, aber sie funktionieren ja auch ohne Plugin, also es werden sich ja auch die Rezeptdaten teilweise gezogen, ohne dass ein extra dafür nochmal ein Plugin installiert wurde, also was, wenn es auch ohne funktioniert, was ist der Vorteil, dass man eins nutzt?
Genau, also der, man sagt ja sowieso immer so wenig Plugins wie möglich, weil ein Plugin immer ein Tor zu Hackern ist. Und das ist immer sozusagen eine Art Sicherheitslücke. Deswegen alles, was man ohne Plugin machen könnte, sollte man auch ohne Plugin machen. Und Rich Pins kannst du tatsächlich ohne Plugin einfach installieren. Das heißt, du kannst diesen Code-Schnipsel, den du dann bekommst für Artikel oder Rezept oder Produktpins, kannst du dann einmalig, das muss auch nur auf einer einzigen Blogartikelseite oder Podcastseite, je nachdem, was du eben hast, eingefügt werden. Der Vorteil eines Plugins ist einfach, dass es oft schneller geht, dass man sich nicht mit Codes und sonst was rumärgern muss, man muss nicht herausfinden, wie man das irgendwo einbindet, sondern man aktiviert das Plugin, gibt irgendwie ein paar Daten ein, wahrscheinlich seine Pinterest-ID oder halt die URL dazu zu seinem Profil, und dann hat man das dann halt auch schon. Ne? Nachteil ist, wenn das Plugin nicht funktioniert, dann funktionieren halt deine Rezept-Rich-Pins zum Beispiel wiederum nicht. Also das hat halt alles so seine Vor- und Nachteile.
Okay. Ist es denn so, dass man sich entscheiden muss, das ist nämlich auch eine Frage, die total häufig kommt, ist es so, dass man sich entscheiden muss, für welche Rich-Pin-Variante, also welche Rich-Pin-Variante ich wähle? Oder kann ich auch, also angenommen, ich habe einen Blog im Food-Bereich und da habe ich Rezepte, aber da habe ich auch so Blogartikel, in denen es jetzt so um sonstige Informationen geht, jetzt keine Rezepte eben. Muss ich mich dann zwischen dem Artikel-Rich-Pin und dem Rezept-Rich-Pin entscheiden oder kann ich sie beide nutzen?
Also meines Wissens kann man beide nutzen. Ich habe da jetzt noch nichts gehört, dass Pinterest gesagt hat, man muss entweder oder nutzen. Du kannst sozusagen für den normalen Artikel einmal den Artikel-Rich-Pin hinterlegen als Code und dann einmal sozusagen in den Rezepte-Blogartikel den Rezepte-Rich-Pin. Und dann, wenn du deine Artikel, also deine Pins erstellst und die URL hinterlegst, dann erkennt Pinterest selber, ob das jetzt ein Rezept-Rich-Pin sein soll oder eben ein Artikel-Rich-Pin. Das funktioniert eigentlich relativ automatisch. Bei Produkt-Rich-Pins ist es ja so, dass es auch noch ein bisschen davon abhängt, wo deine Produkte tatsächlich verkauft werden. Ob du jetzt Etsy oder Shopify nutzt, da ist sozusagen das Prinzip des Hinterlegens dieses Rich-Pins ähnlich, aber du musst dann ein paar andere Dinge noch beachten. Also mit Produkt-Rich-Pins kenne ich mich tatsächlich auch nicht so gut aus, weil viele meiner Kunden gar keine physischen Produkte haben. Deswegen wird es irgendwie gar nicht genutzt oder halt nicht so angefordert. Aber du musst dann halt eigentlich, soweit ich mir so ein bisschen reingelesen habe und geguckt habe, brauchst eigentlich so einen Produktkatalog, den du hochlädst aus deinem Shop. Also es funktioniert ein bisschen anders von der Mechanik als die einfachen Artikel- oder Rezept-Rich-Pins.
Mhm. Noch eine Frage zum Thema Plugins, aber jetzt weg von den Rich-Pins. Und zwar, man kann ja auch, wenn man dann Ads schalten möchte, den Pinterest Pixel installieren. Und gibt es da einen Plugin, wie man das irgendwie einfach und schnell machen kann?
Genau, also ich nutze da Pixel Your Site, weil ich dann natürlich auch irgendwie meinen Google Tag und mein Facebook Pixel und eben meinen Pinterest Tag ganz einfach hinterlegen kann. Mhm. Also es nennt sich Pixel Your Site und das ist eigentlich wirklich super einfach und da kannst du alle deine Tracking-Pixel übersichtlich hinterlegt haben.
Okay, super. Ja, das war eigentlich so alles zum Basic-Paket, die Dinge, die, wo ich sagen würde, mach das mal als allererstes. Oder würdest du noch etwas empfehlen, was noch als allererstes so zu machen wäre, wenn man jetzt gerade frisch mit Pinterest startet?
Ich würde tatsächlich auch gleich den Tag mit installieren, weil natürlich da der Traffic dann gezählt wird. Ne? Auch wenn du jetzt nicht deine Anzeigen sofort schalten möchtest, aber später vielleicht hast du halt, sammelst du schon mal sozusagen Besucherdaten, kannst daraus dann Custom Audience und sowas erstellen. Mhm. Würde ich einfach, wenn du schon gerade dabei bist, das einfach gleich mitmachen.
Ja, okay. Gut, dann gehen wir mal vom Pinterest. Das alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, das findet ja auch größtenteils auf Pinterest statt. Also, ne, dass man es da anklickt und so weiter und so fort, die Verifizierung zum Beispiel. Und jetzt gehen wir mal rüber zur Website, dass wir sozusagen die Website Pinterest-freundlich machen. Ja, was bedeutet Pinterest-freundlich? Es gibt ja verschiedene Buttons, dass wenn man jetzt das, wenn der Besucher auf der Seite ist und ist schon auf Pinterest unterwegs, merkt sich gerne Dinge auf Pinterest, dass er dann gut finden kann, wie kann ich mir den Artikel merken? Oder wenn er noch nicht auf Pinterest unterwegs ist, dass er halt darauf aufmerksam wird oder dass man dem Profil folgen kann. So diese ganzen Dinge, die kann man ja alle auf der Website einbauen. Und da wollte ich jetzt mit dir einfach mal oder ja, deine Empfehlungen einfach mal abholen, an welchen Stellen du das als sinnvoll empfindest und wie das Ganze funktioniert. Und ich fange mal an mit dem Klassiker, dem wahrscheinlich bekanntesten Button, und zwar der Pinterest-Merken-Button. Also welche Funktion hat der? Er sagt schon fast selbst vom Namen her. Und wie und wo integriert man den am besten auf der Website?
Na, genau, also der Merken-Button ist sozusagen der Button, um sich da Bilder zu merken und Pins zu merken. Und du kannst ja diesen Save-Button sozusagen erstellen als Pinterest-Creator und den auf deiner Webseite einbinden. Und da macht es natürlich nur Sinn, dass der jetzt, weil du willst ja nicht, dass alle Bilder gepinnt werden, sondern eben nur deine Pins oder pinfähige Grafiken. Mhm. Und da macht es tatsächlich Sinn, das eben auf deinen Blogartikeln oder deiner Podcast-Episodenseiten dort zu hinterlegen. Und das dann halt, das ist auch ein kleiner Codeschnipsel, den du dann sozusagen dort einfügst auf der jeweiligen Blogseite. Und dann kannst du auch wählen zwischen einmal den Save-Button, der für alle Bilder gilt, das heißt auch deine Header-Grafiken sind mit einem Merken-Button versehen, oder du reduzierst das eben auf ein spezielles Bild, sodass dann halt tatsächlich nur diese eine Pin-Grafik gepinnt werden kann mit diesem Merken-Save-Button, der von Pinterest selber gestellt wird.
Okay. Und diesen, wer jetzt zuhört und sagt, okay, das will ich jetzt sofort machen, wo bekommt die Person den Code-Schnipsel her?
Dann müsst ihr einmal sozusagen zu Pinterest gehen, zu Pinterest-Unternehmens-Tool, also Pinterest-Widgets. Wenn man da einfach mal Pinterest-Save-Button, Merken-Button erstellen eingibt, dann gelandet man dort sozusagen auf der Seite und dort kann man sich diesen Save-Button so ein bisschen gestalten, ob er rund sein soll oder viereckig oder welche Größe. Und dann kriegt man diesen Code-Schnipsel, den man dann halt einmalig an der Stelle, wo man das gerne hätte auf der Blogartikelseite, da kann man das dann einfach einfügen.
Okay, und wenn man das jetzt einmal im Blogartikel eingefügt hat, muss ich es dann immer wieder für jeden Blogartikel neu machen oder ist es dann einmalig und es setzt sich immer automatisch dann rein?
So viel ich weiß, muss man das, glaube ich, für jeden Blogartikel machen. Zumindest bei diesem One-Picture-Button, also sozusagen, wenn man nur ein einzelnes Bild haben will, dann muss man das entsprechende Bild immer reinfügen.
Ja, also als Beispiel, dass ich das hier da jetzt gut vorstellen kann, man hat jetzt so einen Blogartikel, hat man dann den klassischen Banner, dann habe ich nochmal 1-2 Fotos mit eingefügt und dann habe ich eine Pinterest-Grafik auch mit eingefügt. Genau. Und ich möchte jetzt, dass diese Pinterest-Grafik, nur die auswählbar ist, wenn sich jemand den Artikel merken möchte, ja. Und dann kann ich das sozusagen so hinterlegen, dass der Merken-Button oben in der Ecke nur auf dieser Grafik erscheint.
Genau, ja, ja? Da gibt es diesen One-Picture-Save-Button oder so heißt der. Und dann dafür gibt es sozusagen genau diese Funktion, dass nur dieses eine Bild auswählbar ist.
Mhm. Und wie ist es denn, wenn es jetzt schon ein recht aktiver Pinterest-Nutzer ist und der hat sich schon selbst den Merken-Button runtergeladen sozusagen und klickt da drauf, so bin ich zum Beispiel unterwegs, dann wird mir ja eigentlich auf jedem Bild der Merken-Button angezeigt, weil ich mir den ja selbst installiert habe.
Genau, also das ist von diesem Merken-Button, dem du sprichst, das ist sozusagen diese Browser-Erweiterung für Chrome, dieser Merken-Button, den habe ich auch und den nutze ich tatsächlich ausschließlich. Der kann natürlich dann jedes Bild pinnen, ne? Weil wenn du es nicht anders voreingestellt hast, du kannst natürlich auch in den HTML-Code der Bilder oder über Plugins definieren, welche Bilder sozusagen vom Pin ausgeschlossen werden können. Wenn du das nicht getan hast und ich habe meine Browser-Erweiterung mit diesem Merken-Button, dann kann ich da einfach jedes beliebige Bild pinnen. Mhm. Unabhängig davon, ob du jetzt selber einen Merken-Button auf deiner Seite als Widget installiert hast oder nicht.
Ja, also wenn ich da jetzt auf diesen Browser-Button sozusagen draufklicke und dann kommt ja eine Reihe an Vorschlägen. Mhm. Ich kann das jetzt sozusagen ja so einstellen, dass ich auch versteckt, auch teilweise, wenn ich das möchte, Pinterest-Grafiken hinterlege, sodass gar nicht irgendwelche kleinen Querformate oder so ein Krams angezeigt wird, sondern wirklich nur die richtigen. Und welche Plugins man denn dafür nutzen, um das einzustellen?
Genau, da kannst du die Plugins Grow oder Tasty Pins nehmen. Auch Social Warfare ist eigentlich ganz gut, um dann sozusagen auszuschließen, welche Pin-Grafiken versteckt sein sollen oder welche Grafiken sozusagen gepinnt werden können. Das sind so die drei, die zwar kostenpflichtig sind, aber sehr gut.
Okay, und auch hier logischerweise muss ich das ja immer wieder neu einstellen.
Genau, ja, für jeden Blogartikel musst du das sozusagen definieren, welche Pins pinbar sind, welche geheim sein sollen und welche Grafiken eben nicht dabei sein sollen.
Und dieses Plugin, das sehen dann sozusagen auch die, die es jetzt gerne nutzen möchten, so wie sie das Yoast-Plugin zum Beispiel sehen. Ich denke, das werden die meisten jetzt kennen. Das sieht man ja am Ende eines Blogartikels, kann man da ja die Einstellung, kann man da ja alles eingeben, Meta-Description und so weiter. So sieht man auch diese Plugins unten und kann da alles einstellen.
Genau, entweder ist es unten oder an der Seite, dann hat man eben so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Und wenn du dann sozusagen die Pin-Grafik als Datei hochlädst, hast du oft in dieser Mediendateiübersicht, also ne, wer sozusagen schon Dateien, Bilder hochgeladen hat, ist, auf WordPress weiß ja, dass dann erstmal das Bild erscheint, wo man den Alt-Tag hinterlegt, die Bildunterschrift und die Beschreibung. Und dann kannst du unten bei den Plugins dann nochmal sozusagen Erweiterungen einfügen.
Das ist auch so. Ja. Und neben dem, also zurück mal zu den Buttons, haben wir jetzt den Merken-Button. Es gibt dann ja auch noch den Browser-Button, über den haben wir jetzt gerade gesprochen. Das ist der, den sich sozusagen die Nutzer, gar nicht unbedingt die Content-Creator installieren, sondern die Nutzer installieren, um sich Sachen schneller und unkompliziert zu merken. Und das ist im Grunde, ja,
das ist eine Chrome-Erweiterung von deinem Browser, genau. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Chrome-Erweiterungen für den Browser und das ist halt sozusagen eine davon und hat als Creator sozusagen gar nichts, da haben wir gar keinen Einfluss darauf.
Richtig, haben wir gar keinen Einfluss, können wir höchstens das, was wir jetzt eben besprochen haben, vorbereiten, dass man halt nur bestimmte Bilder pinnen kann und nicht querbeet alles. Ja. Gibt es eigentlich den Browser-Button auch für Mobile? Also ein Browser-Button kann es ja dann nicht sein, aber etwas Vergleichbares?
Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt zwar den Chrome-Browser auch für mobil, aber da funktioniert das meines Erachtens nicht. Also deswegen macht es dann halt Sinn, so einen eigenen Pin, also so einen eigenen Merken-Button oder Hoover-Button auf seiner Webseite zu installieren, weil das dann halt wieder ausgeschlossen wird. Also das, dann kommen wir halt wieder zu dieser Optimierung der Webseite, weil die meisten Nutzer nutzen halt Pinterest auf dem Handy, auf den mobilen Geräten, sei es Smartphone oder Tablet und pinnen sich dann sozusagen durch Pinterest in die Welt und gelangen dann auf deine Webseite. Und da ist es dann, also wenn du es mobil anguckst und möchtest dann sozusagen diese Pin-Fähigkeit etwas stärken, macht eben da tatsächlich Sinn, dass du eigene Save-Buttons, Hover-Buttons, On-Image-Buttons installierst auf den Bildern, um einfach diesen Anreiz zu stärken. Und dann kommen wir halt zu der zweiten Sache, ne? Deine Blogartikeln oder deine Website, die muss einfach mobile-freundlich sein. Mhm. Das heißt, sie sollte nicht nur sozusagen schöne Bilder haben, die gerne gepinnt werden, sondern die sollte eben auch gut lesbar sein, gut strukturiert sein, Ankerpunkte setzen, also sprich sozusagen Texte hervorheben durch Fettungen oder durch farbliche Hervorhebung, um das Lesen einfach zu erleichtern und halt auch angenehm zu gestalten. Und dass die dann halt auch die Informationen bekommen, die sie auf dem PIN sozusagen erwartet haben. Weil das, was ich auf dem PIN sehe, soll natürlich meine Erwartungen, und die sollen natürlich durch diesen Blogartikel oder durch diese Landingpage, was auch immer da hinter diesem PIN hinterlegt ist, eben zusammentreffen.
Ja, genau, dass die Erwartungen immer erfüllt werden, dass dann auch die Absprungrate nicht so hoch ist auf der Seite.
Genau, ja.
Ja. Du hast jetzt eben noch mal so zwei Begriffe da reingepackt, die wir jetzt direkt zufällig da reingeschmuggelt, die wir jetzt für die Hörer mal und Hörerinnen mal noch erklären. Und zwar der Hover-Button.
Ja.
Das, wann macht der Sinn?
Also wann macht der Sinn? Das ist, glaube ich, tatsächlich so eine Geschmackssache. Der Hover-Button ist dann nichts anderes, dass wenn du mit deiner Maus über ein Bild fährst, dass dann dieser Pin-Button erscheint, wie Merk mich oder Save, ne? Mhm. Und das kennst du, also das kennt ihr bestimmt alle von irgendeinem Call-to-Action-Button auf einer Landing-Page. Wenn ich da mit meiner Maus rüberfahre, dann ändert er die Farbe oder sowas. Mhm. Das ist dann halt dieser Hover-Button. Die Funktion ist die gleiche, das ist einfach nur eine Geschmackssache. Was gefällt dir eher, dass dann halt ständig so ein Save-Merken-Button auf deinen Bildern ist oder dass das tatsächlich erst sichtbar ist, wenn dann über das Bild gefahren wird?
Ja, also hier entscheidet man sich. Entweder ich nehme den Merken-Button, der fest da ist, oder ich nehme einen Hover-Button, der kommt, wenn jemand über das Bild drüber hovert.
Genau. Mobil gesehen ist es natürlich schwierig, dass jemand über das Bild rüberstreift, weil wir sind nicht mit der Maus unterwegs. Das heißt, mobil gesehen, wenn wir nur aus der mobilen Perspektive sozusagen schauen, ist so ein fest installierter Safe-Button eigentlich besser.
Ja, okay.
Hover-Button ist aber ein bisschen eine schöne Spielerei und kann tatsächlich nochmal sozusagen, ja, das PIN-Verhalten etwas stärken, wenn die auf dem Desktop unterwegs sind.
Und integriert man genauso mit einem Code-Schnipsel wie die anderen, genau. Bekommt man genauso von Pinterest. Also ich werde mal diese Seite, die haben da ja alles auf einer Seite gesammelt zur Verfügung, werde ich auf jeden Fall verlinken, dann kommt ihr da mit einem Klick hin und könnt euch das für euch passender dann aussuchen. Der zweite Begriff, den du jetzt noch genannt hast, ist der On-Image-Button.
Genau, das ist eigentlich der Unterschied zwischen Hover-Button und On-Image-Button. Also das eine ist sozusagen fest immer dran und das andere siehst du halt erst, wenn ich mit der Maus rüberstreife oder rüberfahre.
Okay, also für alle zusammengefasst, der feste Merken-Button ist gleichzeitig der On-Image-Button und der Hover-Button ist der erscheint, wenn man einfach nur drüber streicht. Also es gibt da zwei unterschiedliche sozusagen. Okay, gut. Dann springen wir mal rüber zu den Widgets. Und da erstmal so die grundsätzliche Frage, was ist denn eigentlich ein Widget?
Na, ein Widget ist an sich nur sozusagen eine Funktionserweiterung, die die hilft sozusagen an Anwendungen schneller zu kommen. Also so wie eine Art Abkürzung zu deinem Profil oder eine Abkürzung zu einer bestimmten App auf deinem Handy. Also das Widgets gibt es eigentlich in allen möglichen Varianten heutzutage und in allen Bereichen unseres Lebens. Und bei Pinterest ist es tatsächlich sozusagen so eine Art Code-Funktion, die du halt erstellen kannst. Also zum Beispiel kannst du so ein Pinwand-Widget erstellen, damit der und das auf deinem Blogartikel verlinken, sodass der Nutzer, wenn er auf deinem Blogartikel ist, dann kann er ganz schnell zu einer ganz bestimmten Pinwand hin kommen. Ne? Also du verlinkst dann nicht nur sozusagen einzelne Pin-Grafiken, sondern eben eine ganze Pinwand.
Ja, also es gibt ja ein Pin-Widget, ein Profil-Widget und ein Pinwand-Widget. Ja, auch hier werde ich die Seite verlinken, wo man an die Codes drankommt, die von Pinterest zur Verfügung gestellt werden. Und jetzt noch so ein bisschen fürs Verständnis, wann macht es denn eigentlich Sinn, was zu verwenden? Du hast jetzt eben schon mal das Pinwand-Widget genannt. Da könnte ich mir jetzt hier vorstellen, wir bleiben jetzt mal bei so einem ganz klassischen Thema Rezepte. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Kürbissuppenrezept, dann könnte ich nebendran in der Sidebar zum Beispiel eine Pinwand verlinken mit allgemein meinen Suppenrezepten oder mit allgemein meinen Kürbisrezepten. Ne? Genau. Das wäre sozusagen eine inhaltliche Erweiterung.
Genau.
Und wo würdest du denn Sinn sehen, das Pin-Widget einzubinden oder das Profil-Widget?
Also ich muss ehrlich sagen, das Pin-Widget, da sehe ich nicht so viel den Sinn da drin. Also zumindest hat es mich jetzt noch nicht erschlossen, warum man unbedingt ein Pin-Widget haben sollte. Mhm. Es fällt halt mehr auf, als jetzt zum Beispiel eine normale Pin-Grafik, die wir selber hochladen. Ich finde es aber nicht wirklich sinnhaft. Die Pin-Wand-Grafik, also Pin-Widget, was du gerade so als Beispiel vorgeschlagen hast, das finde ich sehr sinnvoll, weil du eben zu einem bestimmten Thema, das du im Blogartikel sozusagen aufgegriffen hast, kannst du eben passende Pinwände mitverlinken. Entweder kannst du das in der Sidebar machen oder du machst es halt direkt im Blogartikel, um dann halt sozusagen noch mehr die Leute auf deine Pinwände zu ziehen und kannst sagen, hier habe ich noch thematische Pinwände zu dem Thema und zu dem anderen Thema Y oder so. Mhm. Und das Profil-Widget, das würde tatsächlich Sinn machen, wenn du zum Beispiel in deiner Über-mich-Seite, wenn dir das Pinterest-Profil sehr wichtig ist, dann könntest du einfach nochmal das mit einbinden und sagen, hier kannst du mir zum Beispiel nochmal folgen und nochmal dein Profil ein bisschen anders darstellen, als nur zu sagen, ach übrigens, ich bin auch bei Pinterest. Ne? Das ist sozusagen halt, sticht dann nochmal ein bisschen hervor.
Okay, so was mir gerade einfällt bei der Über-mich-Seite und wenn ich jetzt sage, mein Pinterest-Profil ist mir so wichtig, dass ich es auch auf der Über-mich-Seite präsentiere. Es ist ja sogar eine Möglichkeit, einen extra Blogartikel dazu anzufertigen über den eigenen Pinterest-Auftritt und warum der Sinn macht und was man da alles so findet, ne, um da so ein bisschen Cross-Marketing auch zu machen. Hast du das hier und da schon mal gemacht oder Kunden empfohlen?
Ja, ich habe das tatsächlich einer Kundin empfohlen, die im Katzentherapiebereich unterwegs ist. Die hat das tatsächlich auch gemacht. Also die hat dann sozusagen nochmal einen Blogartikel erstellt, wo es dann um eine Katzen und ihr Thema ging. Dann hat sie halt verschiedene Pinwand-Widgets mit aufgenommen. Jetzt keine Profil-Widgets, aber Pinwand-Widgets, wo sie dann sagt, okay, das sind meine 4 Hauptthemenbereiche. Und da findest du zu diesen Hauptthemenbereichen sozusagen wertvolle Informationen auf einen Blick gesammelt.
Okay. Ich werde jetzt auch für die Zuhörerin, für jeden, also für Profil-Widget, Pinwand-Widget und Pin-Widget jeweils mal ein Beispiel auch noch verlinken in den Shownotes, dass wer es jetzt noch nicht so gesehen hat oder ganz frisch dabei ist, dass ihr das auf jeden Fall mal vor Augen habt. Und auch die Seite von Pinterest, wie gesagt, mit den Widgets. Und Olga, du kannst nochmal zusammenfassen, welche Steps macht der Hörer, die Hörerin jetzt, wenn sie es einbauen wollen?
Für das Widget?
Genau.
Genau. Also man geht erstmal auf diese Pinterest-Seite mit dem Widget-Builder und sucht sich eben aus, welches Widget man haben sollte oder haben möchte. Und da ist es halt ganz wichtig, dass das Pinwand oder Profil-Widget, Pin-Widget, wie auch immer, sozusagen zu dem Thema dann entsprechend passt. Man konfiguriert sich sein Widget und man bekommt wieder einen Code-Schnipsel, den man dann einfach auf der entsprechenden Stelle in dem Blogartikel einfügt. Also das ist wirklich noch einfacher als den Pinterest-Tag oder Richpins oder so zu validieren, weil du kriegst einen kleinen Code-Schnipsel und du packst es einfach auf der Seite dahin, wo du es gerade haben möchtest und dann bist du eigentlich schon fertig.
Okay. Du hast eben ja auch schon mal so ein bisschen Einblicke gegeben, welche Tipps du so parat hast, auf was man noch so achten sollte, auch bei einem Blogartikel, ne? Dass die Erwartungshaltung auf jeden Fall erfüllt wird, dass der schön übersichtlich ist, dass der lesefreundlich ist und auch wirklich mehrwertstiftende Informationen erhält. Und man kann ja auch Pin-Grafiken einfügen, die man dann auch sieht, wo wir auch eben drüber gesprochen haben, ne? Mit den Buttons. Und die kann man ja zum Beispiel in der Mitte platzieren, die kann man am Ende platzieren. Ich habe auch schon bei erfolgreichen Pinterestern gesehen, dass sie am Ende des Artikels 6 oder 8 Grafiken platzieren, die man sich dann auswählen kann. Und was würdest du da als am nutzerfreundlichsten empfinden und empfehlen?
Ja, also ist natürlich, wenn du viele Grafiken hast, macht natürlich deine Seite auch ein bisschen sozusagen langsamer, wenn man nicht auf die auf die Komprimierung der Bilder achtet. Und ich würde aber aus Nutzerfreundlichkeit und auch wirklich aus persönlichem Geschmack maximal 2 bis 3 Pin-Grafiken innerhalb eines Blogartikels verlinken oder eben halt auch platzieren. Ich finde es irgendwie ganz schön, wenn sozusagen unten eine deine wichtigste Grafik ist oder vielleicht deine zwei wichtigsten, einmal vielleicht als Infografik und einmal so als diese Bild-Normalgrafiken, also mit dem Bild und mit dem Text-Overlay drauf. Und dann kann man eben noch einmal eine versteckte drin haben, eine versteckte Pin-Grafik und vielleicht in der Mitte des Blogartikels nochmal eine Grafik haben. Da würde ich aber in der Mitte würde ich immer darauf achten, wie viele Grafiken hast du schon und was ist sozusagen das Ziel, wenn du natürlich möchtest, dass die Leute sich zu deinem Newsletter anmelden, weil du in dem Blogartikel noch ein Content-Upgrade hast, dann würde ich auf der Mitte, also in der Mitte auf eine weitere Grafik tatsächlich verzichten und da eher den Fokus auf diese Newsletter-Anmeldung legen.
Ja.
Also da würde ich tatsächlich darauf achten, nicht zu viele Handlungsaufforderungen innerhalb eines Blogartikels zu passen und da reinzupacken und den Fokus darauf legen, was du eigentlich erreichen möchtest. Ne? Also wenn dein Ziel ist, viele sozusagen Saves zu haben, dass die Leute auf deinen Blogartikel kommen und dann noch weitere Grafiken abspeichern, dann pack da ein paar mehr rauf. Und wenn aber dein Ziel sozusagen Newsletter-Anmeldungen sind, du möchtest dein Freebie da eher promoten, dann tatsächlich Newsletter-Anmeldeformular, also Newsletter-Anmeldungen reinpacken und dafür weniger Grafiken, die dann halt zum Schluss so zwei. Also ich finde zwei eigentlich immer so mit am idealsten.
Und empfiehlst du die dann, also angenommen, man setzt sie ans Ende, dass man die dann untereinander oder nebeneinander oder welche Größe empfiehlst du auch so? Weil ich habe jetzt auch zum Beispiel schon gesehen, dass die dann wirklich riesengroß in dem Blogartikel drin sitzen.
Also wenn du zwei hast, ich weiß gar nicht, wie groß die Pixel sind, aber ich würde die dann sozusagen nebeneinander setzen. Ja. Das finde ich immer ganz schön. Und na, vielleicht so 250, 300 Pixel. Das ist, glaube ich, so eine ganz gute Größe, damit die vom Text her noch ganz gut zu lesen sind, aber auch nicht so klein sind, dass die sozusagen übersehen werden. Mhm. Wenn die dann so riesig sind, muss man ja auch erstmal eine Weile scrollen, dass man überhaupt die ganze Grafik sozusagen im Blick hat. Dass man sagt, ah, das ist eine ansprechende Grafik, die ich gerne irgendwie pinnen würde. Ja. Also ich würde dann, also, da müssen wir so ein bisschen spielen, wie viel Platz hast du denn? Und hast würde ich einfach mal gucken, dass du sozusagen die Pin-Grafiken so groß einbindest, dass man sie auf einen Blick dann sozusagen erfasst, dass sie aber nicht zu klein sind und man dann nicht Ewigkeiten irgendwie scrollen muss, bis man die ganze Grafik erfasst hat, um dann zu entscheiden, will ich das jetzt pinnen oder nicht.
Ja, okay. Mir ist gerade noch so eine inhaltliche Frage eingefallen, wo ich mich immer ganz gerne mal austausche dazu. Und zwar das Thema Blogartikel-Podcast-Folge. Wie sind da deine Erfahrungen, wenn der Pinterest-Nutzer auf einen Blogartikel kommt und wenn der Pinterest-Nutzer auf eine Podcast-Folge kommt, bei der jetzt zum Beispiel angeteasert ist, in dieser Folge erfährst du ABC und dann viel Spaß beim Hören. Und dann kann man draufklicken. Der klassische Podcast-Hörer hört ja eher selten auf der Website, ne, sondern eher in der Podcast-App. Das heißt, hier könnte die Absprungrate recht hoch sein, weil man denkt, okay, ich hab jetzt eigentlich Lust auf den Inhalt, aber nicht jetzt so, ne, nicht hier auf der Seite oder so. Also jetzt nicht, ich möchte es nicht hier auf der Seite hören. Und wie umgehst du, dass da die Absprungrate so hoch ist? Sagst du dann, okay, es gibt ein Transkript, das sitzt dann unten drunter oder es gibt halt nochmal irgendwie eine Zusammenfassung, die ist da mit dabei oder wie sind da deine Erfahrungen?
Also ich würde immer sozusagen, wenn du so eine Podcast-Seite hast, nicht nur den Podcast oder nicht nur die Podcast-Folge draufsetzen, sondern immer ein Transkript oder eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten drauf haben. Das ist nicht nur für Pinterest relevant, sondern halt auch für Google. Mhm. Weil Google kann halt noch keine Stimme oder keine ganzen Audio-Files SEO-relevant sozusagen ja bewerten. Ja. Deswegen solltest du dann halt zu deinen Podcast-Folgen immer irgendwie noch Text drin haben, wo dann entsprechend relevantes Keyword mit dabei ist, so dass SEO das dann, also dass das halt sozusagen SEO-technisch in deine Website-Ranking mit aufgenommen wird. Und das ist tatsächlich, was mich auch ganz oft selber ärgert, ne, dass ich irgendwie einen coolen Pin gefunden habe zu einem Thema, das mich jetzt gerade super interessiert. Und dann möchte ich mehr dazu erfahren und dann komme ich da auf die Seite und das ist nur ein Podcast. Also ich mag Podcasts, aber in dem Moment möchte ich diesen Podcast nicht anhören, sondern ich möchte einfach nur Punkte haben. Und um das, wie du gesagt hast, ne, um zu umgehen, immer irgendwie Text drunter packen. Mhm. Also sei es ein Transkript oder eine Zusammenfassung oder keine Ahnung, packen Download PDF nochmal dazu an von mir aus, ne, wo das dann heißt, hier hast du die wichtigsten Punkte aufeinander. Aber das minimiert das auf jeden Fall.
Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich frage das immer mal wieder, weil ich habe selbst so ein bisschen diese schmerzliche Erfahrung gemacht, weil ich habe neben unserem Pinsights-Podcast noch einen Gesundheitspodcast. Mhm. Und da habe ich wirklich nur die Podcast-Folgen mit einem kurzen Teaser. Und es läuft sehr erfolgreich über Pinterest, dass der Traffic darüber kommt. Aber ich muss nach und nach das jetzt alles zusammenfassen. Und das sind über 100 Folgen, wo ich das nie gemacht habe. Und merke halt, okay, es funktioniert nicht und muss überall jetzt nach und nach die Texte halt ergänzen und hoffe und tausche mich immer aus und hoffe, dass irgendjemand sagt, nee, ich habe gemerkt, das funktioniert leider auch anders, aber leider nicht.
Leider nicht, weil das ist halt, ne, man sucht ja auch immer nach einem konkreten, konkreten Ding irgendwas auf Pinterest. Ne? Also nicht nur, dass man da gerne Zeit verdaddelt und sich inspirieren lässt und nach den neuesten Wohntrends oder irgendwie Fashion-Trends sucht, sondern man geht ja auch tatsächlich irgendwie auf Suche nach einer Lösung.
Genau.
Und dann will man diese Lösung sofort haben.
Jetzt, richtig, ja.
Genau. Und wenn ich dann aber einen Podcast erstmal hören muss und ich bin dann oft irgendwie, am Bus, ich warte irgendwie auf den Bus oder sonst was, ich habe da keine Zeit oder ich habe meine Kopfhörer vergessen oder ich bin abends auf der Couch, ne, und lass mich so irgendwie berieseln von dem Fernsehprogramm, das mich gerade gar nicht interessiert, aber ich möchte dann nicht nochmal irgendwie die extra Mal gehen, um meine Kopfhörer zu hören, um das dann zu erfassen. Also was dann vielleicht Sinn macht, ist, dass man vielleicht diesen Podcast bis später sich abspeichern kann, dass man sagt, ne, hörst du irgendwie an, aber leider musst du den Text nachfassen.
Ich bin schon dabei.
Ja. Das ist halt auch für Google sozusagen für SEO einfach.
Ja, es ist ja auch von Vorteil, ja. Genau. Also macht es nicht umsonst. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps und Hacks, um Blogartikel für Pinterest zu optimieren? Irgendwas, was wir jetzt noch nicht genannt haben?
Natürlich die Alttexte nie vergessen, ne? Also unabhängig jetzt von Pinterest. Und ansonsten, nee, ich glaube tatsächlich nicht. Genau, wir haben ja gesagt, Überschriften, Zeilenabstand, also gut leserlich sollte er sein, Schriftgröße nicht zu klein machen. Und ich weiß, viele mögen nicht Sidebar, aber auf mobilen finde ich die irgendwie auch
Bringt's
nicht
Bringt eigentlich gut. Halt nicht so viel, ne?
Nee, finde ich die auch nicht so spannend und oft ist die dann halt überlagert mit Informationen und Dingen, die eigentlich fast kein Mensch braucht. Aber was wir nicht gesagt haben, ist, fügt auf jeden Fall am Ende des Blogartikels nicht nur eure PIN-Grafik ein, sondern halt auch sozusagen ein Widget bei eurem Blogartikel oder bei eurem Page-Builder, wo ihr auch weitere Blogartikel mit verlinkt.
Ja.
Also wo es dann heißt, verwandt. Der Webseite nochmal zu halten. Ist jetzt nicht zwingend Pinterest interessant, aber für euch sozusagen als Pinterest Leser ist es einfach ein guter Service, wenn er sich eh schon für ein Thema interessiert, dass ihr ihm halt etwas Passendes dazu noch bietet.
Okay. Super, ich glaube, jetzt haben wir ein schönes, rundes Programm und jeder kann sich jetzt eine schöne, lange To-Do-Liste schreiben, um auf die Seite für Pinterest zu optimieren und viele Links wird es auch noch dazu geben. Und zum Abschluss kannst du jetzt nochmal den Hörern und Hörern sagen und an deinem Fall vor allen Dingen Hörerinnen, wo sie dich finden können, wo sie sich mit dir connecten können und wie du sie auch konkret unterstützen kannst. Du hast ja, glaube ich, auch einen Kurs, ne, den du anbietest jetzt.
Das ist ein 1:1.
Ein 1:1.
Genau, das ist ein 1:1 Mentoring, die Technik-Starthilfe. Und da geht es ganz genau darum, dass wir in 4 Wochen ein Technikproblem oder eine Technikherausforderung, ein Technikprojekt angehen, vor dem man sich eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen gedrückt hat, sei es, dass man sein Pinterest-Profil auf die Reihe sozusagen bringen möchte und alle technischen notwendigen Anbindungen und Einstellungen hat, oder dass man sagt, ich möchte jetzt sozusagen meine Webseite und mein Newsletter endlich mal einen Start bekommen. Und da zeige ich dir sozusagen in 4 Wochen Schritt für Schritt, was du tun musst und wie du es tun musst, und unterstütze dich da mit Videotutorials, mit Checklisten, mit Calls für alle deine Fragen und hab dich sozusagen, also ich halte sozusagen dein Händchen bei jeder Technik-Frustration und begleite dich dann sozusagen zu deiner Unabhängigkeit im Technik-Sport. Genau.
Okay.
Ja, und sonst findet ihr mich auf natürlich auf Pinterest unter Olga Weiß und auf Instagram und auf meiner Webseite olga-weiß.com.
Okay, fein. Kommt auch noch in die Linkliste dazu. Und ja, liebe Olga, ich danke dir, das waren super viele Informationen, alle sehr, sehr hilfreich. Da bin ich mir sicher, dass sie vielen weiterhelfen können. Waren ein paar Basics dabei, waren ein paar tiefer gehende Sachen auch dabei, die über den Anfang schon hinausgehen. Und ja, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich super gefreut, hier dabei zu sein.
Du möchtest so richtig mit Pinterest durchstarten und von unseren besten Strategien lernen? Dann schau gerne bei uns im Scana Media Insider Club vorbei. Der Nummer 1 Mitgliederbereich für Pinterest Fortgeschrittene.
Oder stehst du noch ganz am Anfang mit Pinterest und möchtest deinen Account gern professionell aufsetzen? Dann werde Teil unseres Coaching-Programms, in dem du lernst, deinen Pinterest-Account Schritt für Schritt strategisch und ressourcensparend aufzubauen.
Also, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, wir unterstützen dich gerne dabei, Pinterest zu deiner stärksten Traffic-Quelle zu machen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.